Guten Morgen, liebe Gemeinde. So viele schöne Menschen in einem Raum. Das ist toll. Jung und alt, das gibt ja Halt. Aber wisst ihr was? Alt und jung gibt auch Schwung. Und das ist gut. So feiern wir zusammen diesen Morgen. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Es ist schon 2,5 Jahre her, als wir zusammen diese Gemeindefreizeit erleben durften. Ich habe es in sehr guter Erinnerung, auch mit Patrick, meinem Wegbegleiter, meinem treuen Freund. Und ich habe euch in guter Erinnerung die Zeit dort, wo wir einfach nicht ETG gespielt haben. Wir waren offen und ehrlich, wir haben nicht was vorgespielt und alles ans Kreuz genagelt, das kann ich mich gut erinnern. Es hat mich motiviert, wieder Jesus wirklich nachzufolgen. Und heute machen wir da einfach weiter. Oder ich habe da auch weitergemacht. Ich wurde gefragt, ob ich mich an eurer Predigtreihe beteiligen würde. Das mache ich, ein Gebet, was Himmel und Erde verbindet, das unser Vater. Aber ganz ehrlich, ich selbst habe ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zu diesem Gebet. So, sage ich es mal ganz ehrlich. Warum? Weil dieses Gebet ein Gebet im alten Bund ist. Und im neuen Bund ist es ein bisschen anders. Es ist der viel bessere Bund, sagt uns Paulus. Und da hat sich so vieles geändert. Und das ist ein Thema für sich, vielleicht mache ich das sonst mal. Aber wichtig ist, und es geht ja heute um Vergebung, wichtig ist, es ist uns vergeben. Punkt. Es ist uns vergeben. Jesus ist in der Vergangenheit gestorben. Er hat bereits alles vollbracht. Er hat das ja selbst gesagt. Es ist vollbracht. Und wir müssen das in Anspruch nehmen. Das müsst ihr einfach speichern, wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen. Es ist uns vergeben. Das Unser-Vater-Gebet ist schon definitiv wichtig und es ist auch heilsam. Und eben heute der Schwerpunkt Vergebung. Oh, das wäre der Titel. Geht es gleich weiter. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie krass dieses Gebet eigentlich ist? Und jetzt, wir bitten Gott, etwas zu tun, was wir längst tun, was wir tun. Irgendwie komisch, hast du das? Es ist so selbstverständlich, wir vergeben ja, also bitte Gott, vergib uns auch. Das steht in diesem Satz. Oder man könnte es ja wie umdrehen und sagen, wenn ich jemandem im Leben nicht vergebe, dann bitte Gott, vergib mir auch nicht. Dann wird es einfach umgedreht. Irgendwie eigenartig. Wir könnten uns doch eher fragen, Jesus, warum hast du nicht vorgebetet, unser Vater im Himmel, bitte hilf mir zu vergeben. Das hätte ich jetzt erwartet. Hilf mir zu vergeben, aber diese Möglichkeit, die gibt es gar nicht. Die ist nicht in diesem Gebet. Du kannst nicht sagen, Jesus hat mir nicht geholfen, also vergebe ich nicht. Das geht nicht. Vergebung ist eine Entscheidung. Und wenn mein Gefühl noch gar nicht da ist, Vergebung ist eine Entscheidung, ist gar keine Option. Vergebung ist eine Sache, das ist die eine Sache, Versöhnung ist was ganz anderes. Also, wenn wir Menschen vergeben, das müssen wir tun, und wenn sie uns nicht vergeben, dann kann keine Versöhnung stattfinden. Das ist so. Wer von euch war schon in Amsterdam? Doch einige. Schöne Stadt. Ich habe da gearbeitet, längere Zeit. Und da gibt es so diese Ziehbrücken. Ihr kennt die? Die gehen so hoch. Ja, diese Ziehbrücken, stellt euch diese Brücken vor. Wenn du oder wenn ich Streit habe mit meiner Frau, ja, wir streiten manchmal, was geschieht? Bam, unsere Ziehbrücken sind hoch. So ist das bei uns. Und dann merke ich, ja, es ist ein bisschen langweilig auf meiner Seite, so langsam. Und wisst ihr, dann lasse ich ein bisschen meine Brücke runter und dann gucke ich, was meine Frau macht. Nix. Dann noch ein bisschen runter, immer noch nichts und schupp. Schon ist sie wieder oben, meine Brücke. So ist das oft. Aber das ist nicht Vergebung. Vergebung ist, wenn meine Brücke immer unten ist, egal was diese andere Seite macht. Das ist Vergebung. An uns ist es, an mir ist es, immer die Brücke unten zu lassen, egal was die andere Seite macht. Und wenn beide die Brücken runterlassen, dann kannst du aufeinander zugehen, du kannst dich umarmen, du kannst dich küssen, du kannst Versöhnung erleben. Vergebung, Versöhnung. Also, Paulus sagt das uns ja auch. Nächstes gern. So. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Also ich entscheide zur Vergebung, zu vergeben, loslassen, Brücke runter und egal, was die andere Seite macht. Es geht darum, dass wir die Verfehlungen der Menschen vergeben müssen. Das ist klar. Aber wisst ihr, im tiefsten Inneren geht es auch heute ein bisschen darum, dass ich meine Verfehlungen vergeben muss. Und das ist schon klar, nicht missverstehen. Vergebung geht nur durch Jesus Christus. Klar, da sind wir uns einig. Es geht it's all about Jesus. Immer. Das ist klar. Aber trotzdem, wir müssen manchmal auch selbst unsere Brücke runterlassen für uns selbst. Auf das komme ich dann zu sprechen. Irgendwie geht das nicht gut. So, wenn ich jemandem nicht vergebe oder mir selbst nicht vergebe und dauernd Vorwürfe mache, dann wird mich das gefangen nehmen. Habe ich da was rausgepackt? Das nimmt mich gefangen. Siehst du? Oh. So, ups. Also, Schuld nimmt dich gefangen. Und das ist irgendwie mühsam. Mach mal heute Worship so. Halleluja! Ist irgendwie anstrengend. Ist doch anstrengend. Oder hilf im Reich Gottes mit. Ist irgendwie mühsam. Es geht schon. Aber es ist doch irgendwie mühsam. Du kannst dich nicht richtig anpacken und es belastet deinen Alltag. Und alles wird so kompliziert. Ein Freund sagte mir, ich werde täglich mit der Schuld konfrontiert, darum fällt es mir so schwer, unbelastet durchs Leben zu gehen oder frei, in Freiheit. Logisch, wenn du deine Familie zerstört hast, einsam jetzt in deinem Zimmer sitzt, dann hast du es immer vor Augen. Kennst du auch den Gedanken, ich weiß, Jesus hat mir vergeben, aber die Schuldgefühle, die sind immer noch da. Es belastet mich, es macht mich depressiv. Ich bin irgendwie noch gefangen. Ich kann die Brücke nicht runterlassen. Oft sind wir uns nicht bewusst, dass Gott uns längst einen Schlüssel in die Hand gegeben hat. Dass wir aus diesem Schlamassel rauskommen. Der Schlüssel ist in der Hand. Aber oft sind wir verkrampft, wir sehen nicht, dass dieser Schlüssel da wäre und dass wir mit diesem Schlüssel diese Handschellen öffnen können. Hoffentlich. Doch. So. Der Schlüssel ist in der Hand, aber oft sind wir zu verkrampft. Und der Schlüssel liegt in diesem Bibelvers. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Vergebung ist der Schlüssel. Jesus hat längst meine Schuld vergeben am Kreuz. Das haben wir gesagt. Seine Brücke ist ja schon unten. Die Frage ist, lasse ich meine Brücke runter? Vergebe ich meinen Schuldigen oder auch mir selbst? Wenn ich mich in Schuld verstrickt habe. Ich habe euch heute einen Freund mitgebracht, nicht Patrick, noch einen anderen, der hat sich auch in Sünde verstrickt. Das ist der da. Mal schauen, ob das geht. So plus minus. Hä? So. Der heißt Rocky. Weiß jemand, von wem ich spreche? Manuela, du weißt es. Aber weiß es sonst jemand? Rocky. Das ist der... Ah, ich habe noch mehr Freunde. Das ist schön. Guck da. So, also der heißt Rocky. Das ist der Petrus. Übersetzt heißt Petrus Stein, im Griechischen Petra oder Petros, also der Fels, der Rock, das ist Petrus. Das ist schon gut. Ich muss eh ein bisschen. So. Lassen wir ihn einfach mal so stehen. Das ist gut so. Nein, ist gut so. Lass nur, ich brauche den eben. So. Also Simon war ja, Petrus war Fischer. Er war so ein Nobody. Niemand. Und Jesus hat ihn gesehen und da kommt dieser Rabbi und fragt, folge mir nach. Was sagt ihm? Folge mir nach. Ich glaube, du hast das Zeugs dazu, Petrus oder Simon, dass du mein Botschafter sein kannst, mein Jünger werden kannst. Und Jesus legt diesem ganz normalen Fischermann eine riesige Vision vor und du wirst Menschen fischen, sagt er ihm. Simon blüht richtig auf. Später sehen wir ja dann diesen Simon in Höchstform. Er bekennt auf die Frage, wer dieser Messias sei, du bist Jesus, du bist es, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus gibt ihm auf dieses Bekenntnis hin diesen neuen Namen. Du bist jetzt Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ich bin der Felsenmann. Ich bin Rocky. Was für eine Vision! Petrus wächst in seinem Selbstbewusstsein. Er wird immer größer. Er wird zum Glaubensriesen. Ein Mann, der sogar auf dem Wasser lief. Ein Fels in der Brandung. Jesus sagt, ihr werdet mich alle verraten. Und Petrus sagt, ich nicht. Ganz egal, was alle da, wenn alle versagen, ich nicht. Auch wenn dich, Jesus, alle verlassen werden, ich nicht. Ich bin Rocky. Ich bin der Fels. Ich würde sogar mit dir sterben. Ich verteidige meinen Rabbi. Ich nehme das Schwert. Ich werde jedem das Ohr abhauen, der dir zu nahe kommt. Ich bin der Fels. Komme, was wolle, ich bin Rocky, der Felsenmann. Ausgerechnet dieser Fels bricht in sich zusammen. Dreimal total versagt. Petrus hat Jesus verraten. Petrus begann Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und er weinte in bitterer Verzweiflung. Wo ist jetzt dieser Rocky? Wo ist jetzt dieser große Mann? Ich bin's, ich kann's, ich bin der Top Ranger, der Vorzeige-Ehemann, ich bin erfolgreich, ich bin beliebt, ich bin studiert, der Muster-ETGler, Gottes Fels in der Brandung, ein Vorbild für viele. Hey, der Traum ist zerplatzt. Wie ging es wohl diesem Petrus nach diesem Verrat? Wollte er Jesus jemals wiedersehen? Von Johannes wissen wir etwas, dass er da am Kreuz stand, bei der Kreuzigung. Wo war Petrus? Wir wissen es nicht. Fühlte er sich schuldig? Maria sagt, hey Petrus, du glaubst es nicht, aber Jesus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Hat sich da wohl Petrus auf dieses Wiedersehen gefreut? Johannes und Petrus, sie rennen zum Grab. Johannes war schneller als Petrus. Warum steht sowas in der Bibel? Petrus war immer der Schnellste. Ist doch kein Zufall. Könnte es sein, dass die Schuld Petrus bedrückte? Petrus wurde ausgenockt. Er ging zurück zum See, Genezareth, er ging fischen, ins alte Leben zurück. Rocky ist nicht mehr, der Traum ist vorbei. Das Ding ist durch mit diesem Menschen Fischer und er macht wieder, was er kann, fischen. Aber mehr geht nicht mehr. Und da kennen wir die Geschichte, es kommt diese liebevolle Begegnung mit Jesus, wo er ihn nach seiner Liebe fragt, nach Phileo dann am Schluss und so weiter. Er sagt nicht Petrus, er sagt nicht Rocky, nicht Felsenmann, liebst du mich brüderlich? Er sagt Simon. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und dann stellt Jesus diesen Petrus wieder ganzheitlich her. Das ist eine wunderbare Geschichte. Aber Petrus musste diese Scham ablegen. Er musste zu Jesus gehen. Er sprang aus dem Boot. Er musste zu Jesus gehen. Er musste seine Seite runterlassen. Trotz Scham, trotz seinem Fehlverhalten. Und diese Vergebung, dass er die empfangen konnte. Und Versöhnung ist geschehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber in der Gemeindefreizeit habe ich euch von meinem schlimmsten Jahr erzählt in meinem Leben, meine Krise, die zu einer Art Depression geführt hat. Es war schlimmer, als mein Papi früh gestorben war. Ich hatte noch nie so eine Krise zu bewältigen. Und oft dachte ich da in dieser Krise, als alles gewackelt hat, dass ich meinen Glauben verlieren werde. Ich spürte Gott nicht mehr. Ich fühlte mich so alleine und verlassen. Und dann nützt es wirklich nicht, liebe Gemeinde, wenn mir jemand sagt, Gott wird dir nie mehr aufladen, als du ertragen kannst. Das nützt gar nichts, glaub mir. Wenn Gott einfach nicht real spürbar ist, wenn meine Scham über mein Fehlverhalten die Glaubensbeziehung so drückt, ich konnte kaum mehr in die Kirche gehen, in die ETG. Ich konnte nicht zum Mittagessen gehen. Die Menschen waren mir viel zu viel. Ich bin fast zusammengeklappt. Und das sind so die Momente, wo man wach im Bett liegt, Gott fragt, wo bist du? Und keine Antwort kommt. Nix. Wo ich manchmal sogar dachte, es wäre jetzt auch gut, wenn es einfach fertig wäre. Dunkle Momente. Und wisst ihr was? So gut, dass Gott das schon weiß, oder Jesus. Jesus warnt ja unseren Petrus. Er sagt, du wirst mich verraten. Und dann sagt er zugleich etwas so, so Tolles. Es ist eine Perle in der Bibel, Lukas 22. Bitte, nehmt das für euch ganz persönlich. Es steht da, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Du, warum hat Jesus nicht gebetet, dass er bewahrt bleibe? Ich bete für dich, dass du nicht in Versuchung gerätst. Ich bete für dich, dass du nicht stolperst. Aber Jesus sagt, ich habe gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Dass du nicht entmutigt wirst, wenn etwas mal schief geht in deinem Leben. Jesus lässt zu, dass Petrus versagt. Und offensichtlich dient dieses Versagen einem Zweck, dass Petrus fähig wird, ein guter Hirte zu sein. Und warum erzähle ich diese Geschichte? Weil wir Christen oft keinen Umgang finden mit dem eigenen Versagen. Aber wenn wir uns selbst nicht vergeben, wenn wir nicht selbst zerbrechen, dann wird es auch schwierig, dem Mitmenschen zu vergeben. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Nun, was, wenn die Schuld so groß ist, dass wir nicht mehr vergeben wollen? Eine Schuld, die ich vielleicht selbst begangen habe oder um mich schäme, oder eine Schuld, die mir angetan wurde, die ich eigentlich nicht vergeben möchte. Ich war letzten Jahre zweimal in Kambodscha. Ich habe dort ein Gefängnis besucht, der Khmer Rouge. So etwas wie ein Konzentrationslager. Einfach viel später, so späte 70er Jahre. Und da war dieser Khaen Guk Yif, also der große Duke, oder wie das, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Er war Folterknecht Nummer 1 in diesem kambodschanischen Terrorregime von Pol Pot, dazumal. Er war für den Tod von mindestens 14.000 Menschen, wenn nicht 20.000, Männer, Frauen, Kinder verantwortlich. Und die wurden auf bestialische Weise umgebracht in seinem Gefängnis. Es ist unglaublich, es ist richtig unglaublich. Aber nach dem Ende dieser Terrorherrschaft hat sich dieser Mann zu Gott bekehrt. Er war überzeugt, Gott hat ihm vergeben. Und als diese Bekehrungsgeschichte bekannt wurde, gab es eine Riesenentrüstung, auch unter Christen. Kann, darf, soll Gott einem x-fachen Mörder vergeben? Ja oder nein? Ich meine, Gottes Vergebung für uns Menschen ist so groß, dass wir sie gar nicht verstehen können. Wir können es nicht begreifen, vor allem dann nicht, wenn wir Opfer sind von einer solchen Gräueltat. Aber wisst ihr, Gottes Brücke ist unten. Immer. Immer. Auch wenn wir es nicht verstehen. Und vergib uns unsere Schuld, die er längst vergeben hat. Okay? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Gottes Brücke ist unten. Gott vergibt. Ich möchte euch zwei Beispiele aus der Bibel zeigen. Eines, was wir sehr gut kennen, ein einfaches, von König David nachzulesen in 2. Samuel 11. Du, bei diesem Mann lagen dann schon einige Missstände und Sünden vor. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem flachen Dach des Königpalastes auf und ab. Da sah er im Hof des Nachbarhauses eine Frau, die gerade badete. Sie war sehr schön, ein hot sexy girl, nach dänischer Bibelübersetzung. Ja. David schickte Boten hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und schlief, und er schlief mit ihr. Ob es jetzt da um eine Vergewaltigungsszene geht, lassen wir das mal offen. Die Frau wurde schwanger und um die Sünde zu vertuschen, versuchte David den Ehemann zurückzubewegen zu seiner Frau, dass er mit ihr schlafen würde, aber das hat er nicht getan und dann hat er ihn halt ermordet, um diese Sünde zu vertuschen. Aber Gott sah dieses Vergehen. Gott fand das nicht gut. Er sandte diesen Propheten Nathan zu David, um ihn zurechtzuweisen. Die Geschichte geht weiter. David bereut seine Tat. Er trauerte, er bat um Vergebung. Er bat, dass Gott ihn reinwaschen würde von seiner Sünde und ihm ein neues, reines Herz schenkt. Und was passiert? Gott vergibt. Er gewährt ihm Vergebung und ein neues Herz. Und dieser David steht ja am Stammbaum von Christus. Wir haben mit ihm eigentlich nicht so ein Problem, trotz seiner Tat. Und wisst ihr was? Es wird noch jemand anderes erwähnt in diesem Stammbaum. Es steht nämlich, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Gott vergisst den Uria nicht. Er wird hier namentlich erwähnt, nicht Bathseba. Das ist ein anderes Thema, auch ein wichtiges Thema, wie Gott mit Leuten umgeht, die Opfer wurden. Aber das ist jetzt nicht das Thema heute. Jetzt mache ich noch ein zweites Beispiel, ein weniger bekanntes. Das ist der Manasse. Ich glaube, das ist der schlimmste König, von dem in der Bibel berichtet wird. König von Juda. Manasse tat, was dem Herrn missfiel und übernahm die abscheulichsten Bräuche der Völker, die der Herr aus dem Land vertrieben hatte, um es seinem Volk Israel zu geben. Er baute die Opferstätte wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Er errichtete Altäre für den Gott Baal und stellte einen heiligen Pfahl für die Göttin Aschera auf, genau wie König Ahab von Israel. Er betete die Sterne an und verehrte sie. Sogar im Tempel des Herrn, hier in der Kirche, stellte er seine Altäre auf, obwohl der Herr über diesen Ort gesagt hatte, hier in Jerusalem will ich für immer wohnen. Dieser Mann hat quasi alles zerstört, was sein Vater, sein Vater Hiskia im Königreich erreicht hatte. Er hat mehr Böses getan, als die Heiden rundum. Mit dem Götzendienst. Er baute diese Altäre direkt im Tempel. Er hat sogar seinen Sohn als Opfer ermordet. Stellt euch das mal vor. So viel Blut an seinen Händen. Und wegen ihm wurde das ganze Volk Juda in Gefangenschaft geführt. Und jetzt kommt dieses Erstaunliche. In dieser verzweifelten Lage suchte Manasse Hilfe beim Herrn, seinem Gott und dem Gott seiner Vorfahren. Er beugte sich tief vor ihm und flehte ihn um Erbarmen an. Und Gott erhörte sein Gebet. Er ließ ihn wieder nach Jerusalem zurückkehren und als König weiterregieren. Daran erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Gott vergibt diesem Mann. Es ist unglaublich. Er beschenkt ihn sogar wieder mit Freiheit und er führt das Volk zurück. Und diese beiden Beispiele und noch viele mehr zeigen, dass Gottes Gnade größer ist, immer einmal größer und dass Vergebung immer verfügbar ist. Auch für mich, wo ich betrogen habe und das mich auch in diese Depression stürzte. Und darum vergebe ich auch meinen Mitmenschen, den Schuldigen. Ist doch klar. Ist doch klar. Und vergib uns unsere Schuld, was Gott längst getan hat, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Okay, jetzt, Gott wird vergeben, haben wir geklärt, wenn wir unsere Schuld bekennen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben, er hat sie vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Gottes Sache ist klar. Warum lasse ich meine Brücke nicht unten? Ich hätte nie gedacht, dass ich so bin, wie ich bin. Ich blieb irgendwie meiner Scham gefangen. Ich will vielleicht gar nicht über die Brücke gehen zu Jesus. Wie bei Petrus zuerst. Vielleicht will ich schon, aber ich kann irgendwie nicht. Ich schäme mich so. Kennst du das auch? Schau mir einen anderen Jünger an, Judas. Judas hat auch Jesus verraten, so wie Petrus. Schlimm. Aber wie geht Judas um? Ich meine, Gott kann ihm vergeben. Hat mir das geklärt? Ja. Die Frage ist, wie geht er mit seiner Schuld um? Als Judas dann begriff, dass sein Verrat zur Verurteilung von Jesus geführt hatte, bedauerte er seine Tat. Also, es tat ihm leid. Und er brachte den hohen Priester und Ältesten die 30 Silberstücke zurück. Er will jetzt wieder Gutmachung. Ich habe gesündigt, sagt er, ich habe einen Unschuldigen verraten. Er macht ein Schuldeingeständnis. Was geht uns das an? Erwiderten sie. Das ist deine Sache. Was, wenn der Mitmensch nicht vergeben will? Keine Versöhnung. Da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel, dann ging er weg und er hängte sich. Jesus wusste auch, dass Judas ihn verraten würde, wie bei Petrus. Und da gibt es diese krasse Szene beim Passafest. Passafest ist ja dieses Fest, wo sie an die Befreiung aus Ägypten denken. Und da gibt es so ein Element, das ist eine Schüssel. Da drin hat es bittere Kräuter und so süßes Mus, so aus Nüssen und Äpfeln. Das ist in diesem Gefäß. Es ist eine Symbolik, dass in jedem Bitteren, auch in jeder Not, Gott trotzdem da ist und auch etwas Süßes, etwas Gutes drin ist. Dass es um Wiederherstellung geht. Das ist das Symbol von dieser Schüssel. Und jetzt denkst du, es ist ein Zufall, dass Jesus sein Brot genau in diese Schüssel tunkt so und sie Judas gibt. Meinst du, Jesus hat nicht auch für Judas gebetet, dass, so wie bei Petrus, dass er seinen Glauben nicht verliert? Schaut, Judas ist viele Schritte richtig gegangen. Er erkennt seine Schuld, er versucht umzukehren, er übernimmt Verantwortung Aber dann kommt dieser Punkt. Er nimmt sich das Leben. Der Punkt war nicht, dass Gott ihm nicht vergeben würde. Das ist das theologisch umstritten. So, aber ich bin sicher, mit diesen Beispielen, um das geht es nicht. Er ging nicht zu Jesus. Er hat seine Brücke nicht runtergelassen. Das ist der Punkt. Sein Ausweg war der Tod. Und da haben wir so eine Spannung zwischen dieser Schuld und der Scham, dass diese Brücke nicht runtergeht. Schuld bedeutet, mir ist klar, da ist echt etwas falsch gelaufen. Aber Scham bedeutet, dass der Teufel irgendwie die Dinge nimmt und mich aus dieser göttlichen Bestimmung rausbringen will. Er will nicht, dass die Brücke runtergeht. Schuld heißt, ich habe etwas Schlechtes getan, ja. Aber Scham heißt, und da kommt die Lüge rein, ich bin schlecht. Schuld sagt, ich habe eine falsche Entscheidung gemacht in meinem Leben. Und die Scham sagt dir ins Ohr, du bist der Fehler. Die Schuld sagt, ich habe gesündigt. Und die Scham sagt, du bist der Sünder. Das ist deine Identität. Und die Schuld sagt, ich habe betrogen. Die Scham sagt, du bist ein Betrüger. Schuld sagt dir, ich habe versagt. Scham sagt dir, ich bin ein Versager. Aber als Jesus am Kreuz hing, hat er das alles getragen. Er hat die ganze Schuld getragen. Und dann sagt er, ich sehe in dir nicht einen Sünder. Ich habe ja die Sünde getragen. Du bist mein geliebtes Kind. Du musst dich nicht schämen. Und jetzt möchte ich hier abschließen. Als mich meine Schuld fast aufgefressen hat, hat Gott mir eine Begegnung mit einem Pastor geschenkt, nicht aus der ETG, zum richtigen Zeitpunkt. Da habe ich gebeichtet. Ich habe meine Schuld mit ihm besprochen und ich habe Jesus gedankt, dass er meine Schuld ans Kreuz getragen hat. Und da gab es einen Moment, den werde ich nie vergessen. Ich empfand es so, wie wenn ich splitternackt, wir sagen Füdliblut, splitternackt, ja, da auf dieser Brücke stehe. Ich habe meine Brücke runtergelassen und gemerkt, ah, die andere ist ja schon unten. Und ich stand splitternackt da mit Tränen in den Augen, ich habe mich geschämt. Und da habe ich gespürt, wie Gott auf mich zukommt mit seinen Armen, die weit offen sind. Und da hat er etwas gemacht, sinnbildlich hat er mir einen Mantel umgelegt. Dieser Mantel der Gnade. Ich war nackt da und er hat mir den Mantel der Gnade, mit dem hat er meine Blöße zugedeckt. Nimm das mit in deine Kämpfe. Zieh diesen Mantel der Gnade an. Jesus' Botschaft war nicht, mach keine Fehler im Leben, sondern er sagte, steh dazu. Wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein, aber jeder ist schuldig. Aber bitte steht dazu und redet euch nicht ein, dass euch keine Fehler passieren. Darum, wenn ich bete, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, dann glaube ich wirklich, dass es bei mir selbst anfängt, dass ich meine Brücke runterlasse, dass ich mir bewusst bin, dass Jesus Brücke schon unter, dass die Brücke von Gott und Jesus schon unten ist, dass ich zu ihm gehe, in seine Arme, die Gnade in Anspruch nehme. Und wisst ihr, wenn man das erfährt, warum soll ich dann nicht meinem Nächsten, meinem Schuldigen, nicht auch vergeben? Just do it. Es ist so befreiend. Brücke runter, 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 immer runter. Immer, immer, immer. Amen. Soll ich noch beten? Dann stehen wir aber auf zum Gebet. Vater im Himmel, wir stehen vor dir und beten im Namen von Jesus, beten wir und sprechen Heilung in unsere Situationen rein. Wir nehmen in Anspruch, Jesus, was du getan hast am Kreuz und wir möchten leben in diesem neuen Bund, wo wir deine Kinder sind, wo du in uns deine Kinder siehst und auch sagst, wir sind deine geliebten Kinder. Wir möchten wirklich das aussprechen, dass wir nicht uns gefangen nehmen lassen möchten von Schuld, sondern dass wir es aussprechen und sagen, du hast es vollbracht am Kreuz. Wir müssen es nicht mit uns rumschleppen. Du hast Versöhnung angeboten und wir können zu dir in die offenen Arme kommen. Und wenn heute du irgendjemand da drin siehst, wie er noch gefangen ist in Ketten, dann bitte ich dich jetzt in Jesu Namen, dass du dich ansprechen lässt und deine Schuld bekennst, sodass du frei werden kannst und Jesus dich heil macht, innerlich, aber auch äußerlich, dass alles abfallen darf und du wieder zu neuem Leben erblühen darfst. In Jesu Namen. Amen.